Ja, das war ja eine Woche gewesen und ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die wirklich so intensiv beteiligt gewesen sind an der Kreativität, an allem, was so anfällt. Und ich glaube, so die Anspannung fällt langsam ab und man ist froh und dankbar, dass wirklich diese Zeit gut verlaufen ist und dass nichts passiert ist und vor allen Dingen, dass die Kinder auch wirklich gute Impulse, einen guten Samen mitbekommen haben. Vielen Dank an euch allen, die euch die Zeit genommen habt, in den Ferien freigenommen habt, um hier dabei zu sein. Vielen Dank. Ihr lieben Kinder, eine Frage an euch. Wer kann mir sagen, was war für euch das Beste in dieser Woche? Bitteschön. Die Hüpfburg. Ja, sagst du mir, was war das Beste? Ja. Hüpfburg. Was war noch das Beste? Phil, dass ihr von Gott gehört habt. Super, was war für dich das Beste? Backen. Für dich? Schminken. Was war für dich das Beste? Alles. Sehr gut. Experimente. Das ist sehr, sehr gut. Noch eine Stimme? Outdoor. Also draußen sein, die frische Luft genießen. Die Hüftburg, super. Vielen Dank. Also ihr habt schon einiges erlebt. Ich glaube, Dankeschön, ihr könntet noch ganz viel erzählen, aber ich möchte jetzt einige Gedanken mit euch weitergehen. Ihr habt in dieser Woche, die Kinder haben in dieser Woche unter diesem Thema voller Einsatz, Lebensrettung und Aktion, einige Berufsgruppen kennenlernen dürfen. Berufsgruppen, für die wir alle natürlich sehr, sehr dankbar sind, dass es die gibt und die auch fest etabliert sind in unserem gesellschaftlichen Leben. Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen und all diese Dinge. Und ich glaube, wir können wirklich dankbar sein, dass es die gibt und dass die so einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft haben. Innerhalb kürzester Zeit, wenn bei der Polizei ein Notruf eingeht und die Polizei ihn als dringlich einstuft, dann ist es innerhalb von wenigen Minuten, dass die Polizei auch wirklich vor Ort ist. Dann wird Blaulicht angemacht, dann wird keine Zeit verzögert, dann müssen die Autos zur Seite fahren, dann müssen Rettungsgassen gebildet werden und dann darf die Polizei über Rot fahren und dann wird alles getan, damit wirklich auch möglichst schnell beim Hilfesuchenden die Hilfe ankommt und dass dann auch wirklich geholfen werden kann. Und das ist wirklich etwas Wunderbares, das wir in unserem Land genießen dürfen und wir dürfen dafür dankbar sein. Ich habe auch den Titel übernommen, auf der nächsten Folie sehen wir das, voller Einsatz. Wir werden uns einmal kurz Gedanken machen, was das eben auch mit dem zu tun hat, was Gott für uns in seinem Wort mitgeben möchte. Eine der größten Rettungsaktionen in Deutschland war 2014, als Johann Westhauser, ein Höhlenforscher, mit zwei seiner Kollegen in die Riesending-Schachthöhle in Bayern hinabgestiegen ist. Und in 1000 Metern Tiefe löst sich ein Stein und er bekommt diesen Stein am Kopf. Er leidet ein Schädel, ein Trauma und er kann nicht wieder aufsteigen. 700 Leute aus 5 Nationen waren dafür benötigt worden, um diese 3 Leute zu retten. Die Kosten dieser Rettungsaktion beliefen sich auf knapp 1 Million Euro. Man hat wirklich alles getan, um diese Menschen zu retten. Eine der größten Rettungsaktionen in Deutschland. Und ich musste so darüber nachdenken, warum ist es bei uns so in Deutschland, dass wir alles tun, um Menschenleben zu retten, dass wir weder Kosten noch Mühen scheuen, um Hilfesuchenden, um Menschen in Not möglichst schnell zu helfen. Warum ist das so? War das schon immer so in Deutschland? Ist das in anderen Ländern genauso, dass man dem Hilfesuchenden möglichst schnell unter allen Umständen versucht zu helfen? Und ich musste feststellen, es war nicht immer so und es ist auch nicht überall so. Nicht in jedem Land fährt gleich die Polizei los, nicht in jedem Land können wir gleich einen Notruf starten und erwarten, dass dort sofort die Hilfe ankommt. Und wir haben bei uns flächendeckend ab abdecken können, dass in fast jedem Winkel Deutschlands innerhalb kürzester Zeit Hilfe eintreffen kann. Und das ist etwas wirklich Wunderbares. Aber ich glaube, ein anderer Aspekt spielt auch noch eine sehr, sehr große Rolle bei uns. Warum wir das überhaupt so integriert haben in unsere Gesellschaft, dass anderen Menschen geholfen wird, ist, dass der Mensch als wertvoll angesehen wird. Der Mensch wird für wertvoll angesehen, damit man alles in Gang setzt, um Menschen zu helfen. Polizei, Ärzte, Versorgung, es muss überall die Möglichkeit geschaffen werden, damit möglichst viele, möglichst alle Menschen Hilfe erfahren. Das ist nicht in allen Ländern so. Nicht jede Regierung sieht es für notwendig an, Menschen zu helfen. Wenn in Indien jemand aus der untersten Kaste zur Polizei geht und um Hilfe ruft, so kann er nicht automatisch davon ausgehen, dass die Polizei alles macht, um ihm zu helfen oder andere Einrichtungen. Warum ist es aber bei uns so, dass menschliches Leben für so wertvoll geachtet wird, dass wir alles tun, um Menschen zu retten? Wir haben sogar ein Bußgeld für unterlassene Hilfeleistung. Wir werden sogar bestraft, wenn wir nicht helfen. Ich musste über den Wert des Menschen nachdenken und ich habe einen Titel formuliert: Das menschliche Leben ist wertvoll. Aber warum ist das menschliche Leben so wertvoll? Woher kommt dieser Wert? Und vor allem auch die Frage: Wer gibt dem Menschen diesen Wert? Und im Endeffekt bin ich eben darauf gestoßen, dass der Mensch seinen Wert hat, weil Gott ihm diesen Wert gibt. Weil Gott den Menschen geschaffen hat und Gott dem Menschen diesen Wert gibt. Wir Menschen, wir können uns nicht gegenseitig diesen Wert geben. Ich kann nicht dir diesen Wert geben und du kannst auch nicht mir diesen Wert geben. Wir als Christen sind davon überzeugt, dass Gott den Menschen geschaffen hat und Gott dem Menschen auch diese Würde gleich von Anfang an mitgegeben hat. Der Mensch ist wertvoll, weil er von Gott geschaffen ist. Schon die alten griechischen Philosophen haben diese Frage gestellt: Was ist der Mensch wert? Und aus der Antike wissen wir, dass dort nicht jedes Leben gleich wertvoll war. Es gab Kranke, die durfte man aussetzen. Es gab Kinder, die durfte man aussetzen, wenn man sie nicht wollte. Es gab Sklaven, die durfte man verkaufen, die durfte man töten, wenn man sie nicht brauchte. Christen dagegen haben gesagt, wir müssen uns dieser Menschen annehmen, weil sie einen Wert von Gott bekommen haben. Sie haben diesen Wert anerkannt, sie haben verstanden, jeder Mensch ist wertvoll und wir müssen diesen Menschen helfen. Es ist ein zutiefst christlicher Gedanke, dass der Mensch so wertvoll ist, dass er Hilfe braucht, dass er Hilfe bekommt, den Gott jeden Menschen gibt, weil der Mensch eben wertvoll ist. Ich möchte das einmal kurz an so einem 20er-Schein einmal deutlich machen. Ich habe hier 20 Euro. Woher hat dieser Schein seinen Wert? Also eigentlich ist das ja nur ein Stück Papier. Aber für uns hat dieses Stück Papier einen Wert, ist wertvoll für uns. Woher hat dieser Schein seinen Wert? Wer gibt diesen Schein seinen Wert? Was meint ihr? Gott? Auch eine gute Antwort. Aber woher hat dieser Schein seinen Wert? Wer weiß es? Wisst ihr das, Kinder? Woher hat dieser Schein seinen Wert? Ja? Wegen der Zahl. Ja, genau. Aber irgendwer hat eine 2 und eine 0 draufgeschrieben und deswegen ist er für uns wertvoll. Wenn ich ein Stück Papier nehme, eine 2 und eine 0 draufschreibe, dann ist das nicht wertvoll. Also woher hat dieser Schein seinen Wert? Ich glaube, für uns ist wahrscheinlich, denke ich mal, allen die Antwort klar. Die Zentralbank, die schreibt eine Zahl drauf und deswegen ist dieser Schein wertvoll. Völlig spielt überhaupt keine Rolle, was ich von diesem Schein denke oder halte. Ich kann diesen Schein zerknüllen. Ich kann diesen Schein zertrampeln. Spielt keine Rolle. Was ich sogar auch machen kann, ich kann diesen Schein zerreißen Wenn ich damit aber zur Bank gehe, zur Zentralbank, dann gibt sie mir einen neuen Schein, weil die Zentralbank sagt, für uns ist das wertvoll und wir geben diesen Schein den Wert. Spielt keine Rolle, was wir davon denken, was ich davon halte. Und so gibt Gott jedem Menschen seinen Wert, weil dieser Mensch von Gott geschaffen ist. Gott hat mit der Schaffung des Menschen diesen Wert gegeben. Und deswegen sehen wir das für wichtig, dass Infrastrukturen in einer Gesellschaft geschaffen werden, wo jeder Mensch seine Hilfe bekommt. Was wir aber auch machen können, also wir können den Menschen nicht den Wert geben, wir können diesen Wert nur anerkennen. Aber was wir auch machen können, ist, dass wir den Wert des Menschen aberkennen, dass wir ihn verachten. Genauso wie ich es mit diesem Schein eben gemacht habe, ich habe ihn sogar zerrissen, so können wir Menschen uns gegenseitig den Wert aberkennen oder ihn verachten. Schon auf der ersten Seite der Bibel lesen wir von dem Brudermord. Kain tötet Abel. Der eine achtet das Leben des anderen nicht für wert und tötet ihn. Und so geht es durch die Bibel die ganze Zeit hindurch. Und wir stellen fest, nach dem Sündenfall hat der Mensch die Fähigkeit, Gutes und Göttliches für Dreck zu halten. Menschliches Leben, was wertvoll vor Gott ist, für Dreck zu halten und es zu verachten und den Wert abzuerkennen. Wir sprechen auch heutzutage, finden wir das, wir sprechen heutzutage von lebensunwertem Leben beispielsweise. Ich war erschüttert, als ich in den Nachrichten las, letztes Jahr ist eine Expedition auf dem K2 im Himalaya, das ist am Mount Everest, beim Aufstieg, ist eine Gruppe von Menschen über einen Sherpa gestiegen, also das sind die, die dort am Ort die Rüstung für die Expeditionsteilnehmer hochtragen. Er war schlecht ausgebildet, dieser Sherpa. Er ist am Berg liegen geblieben und was haben die Menschen getan? Sie sind über ihn rübergestiegen, nur um ihren Aufstieg nicht abbrechen zu müssen. Und der ist dort am Berg gestorben. Auch heute finden wir das oft, dass menschliches Leben nicht für wert geachtet wird, dass wir es aberkennen. In der Corona-Zeit haben wir oft diesen Begriff gehört, Triage. Da sind so viele Kranke und da sind so wenig Betten und jetzt muss man sortieren, welches Leben ist es wert, weitergelebt zu werden und welches nicht. Und ich halte auch Kriege für so eine menschenverachtende Haltung, dass die, die die Kriege anzetteln, ihr Leben oft für wertvoller halten als das der Soldaten und andere Menschen in den Krieg schicken. Wenn man vom Wert eines Menschen spricht, so ist das ein ökologischer Begriff. So ist das ein Begriff aus der Wirtschaft, denn in der Wirtschaft spricht man von Kosten, von Nutzen, vom Wert und so weiter. Und das hat sich tatsächlich mal ein Ökonom, ein Volkswirtschaftsmensch, den Gedanken gemacht, was ist ein Mensch eigentlich wert? Und wir sehen das auf der Folie. Er berechnet dort, ein gewisser Herr Spengler, und es heißt dort, zum ersten Mal hat ein deutscher Ökonom den durchschnittlichen Wert eines Menschenlebens in Deutschland berechnet. Er beträgt 1,56 Millionen Euro. Ein Männerleben hat einen höheren Wert, 1,27 Millionen Euro, als ein Frauenleben, 1,43 Millionen Euro. Lieben Frauen, seid ihr einverstanden? Ich habe keine Ahnung, wie er auf diese Zahlen kommt. Irgendwas wird er zugrunde gelegen haben. Ich weiß auch nicht, warum er plötzlich diese Zahlen hat. Ich fand das nur interessant, dass dieser Gedanke in uns Menschen immer wieder aufkommt, Menschenleben in Geld irgendwie bewerten zu wollen. Nach dem 11. September, als die Flugzeuge in die Twin Tower geflogen sind, bekam ein Anwalt, Kenneth Feinberg, den Auftrag damals von der Bush-Regierung, den Entschädigungsfonds an die Hinterbliebenen der Opfer vom World Trade Center auszuzahlen. Und Kenneth Feinberg, hatte jetzt Geld und er musste Geld an die Hinterbliebenen verteilen. Und dazu musste er jedes Opfer bewerten, jedes menschliche Leben bewerten. Unter den Opfern waren Feuerwehrleute, unter den Opfern waren Banker, da waren Manager, da waren Angestellte, da waren auch Putzfrauen, die keine Aufenthaltsgenehmigung hatten beispielsweise. Und jetzt musste er diesen Entschädigungsfonds an alle verteilen. Und er musste jedem einen Wert geben. Und ich habe dann eben dieses Zitat gefunden, wie das dann verteilt wurde. Und das heißt dort in einem Bericht, selbst nach dem Tod reproduziert sich der ungleiche Wert menschlichen Lebens. So hatte der US-Kongress Feinberg aufgetragen, als Beispiel für die Entschädigungssummen das Einkommen der Opfer heranzuziehen, das Ergebnis. Mehr als 7 Milliarden Dollar verteilte er an insgesamt 5.562 Personen. Für einen Mann ohne Papiere bekamen die Angehörigen 250.000 Dollar. Für einen Kellner 500.000 Dollar. Für einen Polizisten 850.000 Dollar. Für einen anderen 1,2 Millionen. Für einen Börsenmakler mal 2 Millionen, mal 6 Millionen Dollar. Wirkt brutal. Als Feinberg vom empörten Witwen gefragt wurde, warum das Leben ihrer Feuerwehrmänner weniger wert sei als das der Börsenmakler, erklärte er ihnen, dass Amerika ebenso funktioniere. Menschliches Leben wird bewertet, wird versucht, in Geld auszudrücken. Und Feinberg sagt an einer anderen Stelle, es ist schlicht und einfach die Art und Weise, wie unser kapitalistisches System Schmerz lindert. Mit Geld. Es wird bewertet. Und gerade der Kapitalismus versucht, Menschen immer irgendwie in Geld zu vergleichen. Und es ist daher nicht verwunderlich, dass an der Wall Street, also ziemlich genau da, wo heute der Börsenmarkt ist, dass an der Wall Street im 17. Jahrhundert Sklaven verkauft wurden. An der Wall Street, da stand so eine Mauer und an dieser Mauer wurden die Sklaven aufgereiht und daher kommt eben auch der Name Wall Street. Immanuel Kant, unser deutscher Philosoph, ihm gefiel dieser Begriff Wert im Zusammenhang von Menschen nicht und er sagte, was einen Wert hat, hat auch einen Preis. Der Mensch hat aber keinen Wert, er hat eine Würde. Kant meinte damit, dass jeder Mensch eine angeborene Würde hat, die kann er sich nicht verdienen, er hat sie einfach, weil er Mensch ist. Und das ist ja bis in unser Grundgesetz hineingekommen, wo es heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar, unbezahlbar. Und die Bibel sagt, dass der Mensch von Gott und vor Gott eine Würde hat, dass er unendlich wertvoll ist. Dass der Mensch so einen hohen Wert hat, ist auch eine christliche Idee. Der Humanismus hat später das auch für sich angenommen, dass der Mensch wertvoll ist, aber ursprünglich ist das eine christliche Idee. Der Humanismus hat vieles vom Christentum abgeschaut, eben auch das, dass der Mensch so wertvoll ist. Und weil der Mensch so wertvoll ist und von Gott geschaffen hat, hat Gott diesen Wert des Menschen auch anerkannt und hat alles getan, er hat vollen Einsatz geleistet, um Menschen zu retten. Und das sehen wir in den folgenden Vers. Der Vers ist bekannt, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einen und einzigartigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Dieser Vers ist bekannt. Und hier sehen wir, dass Gott vollen Einsatz geleistet hat, dass er den vollen Preis bezahlt hat für menschliches Leben. Er gab Heiliges für Unheiliges. Er gab das Göttliche für Menschliches. Er gab das Ewige für das Zeitliche. Und es gibt keinen höheren Preis als diesen, den Gott hier gezahlt hat. So wie ein Krankenwagen, wenn der Notruf eingeht und ein Krankenwagen in höchster Eile alles unternimmt, um möglichst schnell beim Hilfesuchenden zu sein, so hat Gott sich auf den Weg gemacht, möglichst schnell dem Menschen zu helfen. Und er hat dadurch auch Nachteile, er hat dadurch auch Schmerzen in Kauf genommen. Gott hat sich dadurch verletzbar und verwundbar gemacht, nur um Menschen zu retten. Der Mensch ist wertvoll, er hat eine Würde, weil er das Gegenüber Gottes ist, weil er von Gott geschaffen wurde und mit das Gegenüber Gottes ist. Aber da ist noch etwas. Der Mensch ist wertvoll, weil jeder Mensch eine ewige Seele hat. Das ist mein zweiter Gedanke. Um unseren Körper zu retten, haben wir eine Infrastruktur geschaffen in Deutschland, wo wir möglichst schnell Hilfe bekommen. Krankenhäuser sind in der Nähe, Polizei, Feuerwehr, alle Einrichtungen sind in der Nähe, um möglichst schnell unseren Körper zu retten. Aber der Mensch besteht nicht nur aus dem Körperlichen, sondern der Mensch hat noch eine Komponente, die unsichtbar ist. Wir sagen dazu, dass das die Seele ist. Der Mensch besteht aus dem Sichtbaren und man könnte auch sagen aus dem Unsichtbaren. Ich möchte das so ein bisschen vergleichen. Wir leben ja in einer digitalen Welt wie mit so einem Smartphone. Für uns ist alle klar, ein Smartphone braucht eine Hardware. Das ist das, was wir anfassen, das ist das, was wir in den Händen halten können. Aber nur die Hardware alleine wird einfach nicht funktionieren, das reicht einfach nicht aus. Das heißt, dort muss ein Programm, die Software draufgespielt werden, damit das Handy funktionieren kann. Und so ein Handy kann nur funktionieren, wenn beides eben da ist. Die Software kann nicht ohne Hardware und die Hardware kann auch nicht ohne Software funktionieren. Es muss einfach beides vorhanden sein. Früher, als die ersten Programme geschrieben wurden, dann waren das sehr, sehr einfache Programme. Heutzutage sind die Programme so komplex und heutzutage haben wir immer mehr und mehr, dass das KI in unser Leben Einzug hält. Und es sind so viele komplizierte Algorithmen geschrieben, sodass man das eigentlich fast nicht vergleichen kann. Ich möchte das einfach nur als Beispiel heranziehen, dass der Mensch so etwas wie eine Software, so etwas wie einen Algorithmus hat. Dagegen ist aber die Seele des Menschen unendlich viel komplexer, dass man das eigentlich fast nicht vergleichen kann. Jemand hat tatsächlich mal den Vergleich gebracht zwischen KI und menschlicher Seele zu vergleichen. Und er sagt dort, die KI hat weder Sodbrennen noch Liebeskummer und auch keine Albträume. Sie kennt nicht Leidenschaft, nicht Schmerz, weder Verlockendes noch Erschreckendes, weder Hoffnung noch Verzweiflung. Aber diese Gefühlsqualitäten und die damit verbundenen Suchbewegungen, Irrungen und Wirrungen, Aufschwünge und Enttäuschungen sind unser tiefster Daseinsgrund, die unbewusste Triebfeder unseres Lebens, Strebens und Gestaltens. Es ist uns, denke ich mal, klar, dass die menschliche Seele nicht mit so einer Software verglichen kann. Und dennoch ist das wie so ein Vergleich, das uns helfen soll, dass wir Menschen eben auch diesen unsichtbaren Teil in uns tragen. Und wenn wir die Software von diesem Handy runterziehen würden, so wäre die Software ja trotzdem da und würde trotzdem in sich funktionieren, wenn sie wieder auf ein anderes Handy draufgespielt werden kann. Unsere Seele ist ewig. Die Komponente, die unsichtbar ist in uns, ist ewig. Sie stirbt nicht. Und Jesus erklärt einst seinen Jüngern, als er mit ihnen unterwegs war, das sehen wir auf der nächsten Folie, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber wegen mir und der Heilsbotschaft verliert, der wird es retten. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben verliert? Was könnte er denn als Gegenwert für sein Leben geben? Wir Menschen, wir sind manchmal so sehr auf unser Hardware, auf unser irdisches Leben fixiert, dass wir unsere Seele vernachlässigen. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Was nützt es dem Menschen, wenn er alle Güter dieser Erde hat? Im Endeffekt wirst du doch sterben müssen. Und dann? Das Geheimnis dieser Botschaft ist, gib Jesus dein Leben. Ich weiß, das hört sich auf den ersten Blick wie ein Verlust an. Ich mein Leben abgeben. Aber das Geheimnis liegt eben darin, dass Jesus dir ein besseres Leben geben möchte. Dass Jesus dir ein volles, ein ewiges Leben geben möchte. Ich möchte es nochmal wie so mit so einem Smartphone vergleichen. Stellt euch mal vor, ihr habt so ein iPhone 1. Und jetzt kommt Jesus und du bekommst ein Upgrade und dann hast du plötzlich auf einmal ein Smartphone 16. Ist jetzt neu rausgekommen. Und ich weiß, das ist ein schwacher Vergleich. Aber so ähnlich ist es, wenn Jesus in dein Leben kommt, dass du plötzlich merkst, es hat sich so viel getan, es ist so viel besser. Er gibt mir ein ewiges Leben. Und hier ist eben die Frage, Jesus sagt, was könnte er denn als Gegenwert für sein Leben geben? Damit macht Jesus deutlich, deine Seele ist viel, viel wichtiger. Kümmer dich um deine Seele, kümmer dich um deine Software, könnte man sagen, um deinen Algorithmus. Kümmer dich darum als allererstes, was deine Seele angeht, denn wir haben nur eine Chance mit unserem Leben. Wir haben nur einen Versuch. Wenn wir unser Leben verlebt haben, dann können wir nicht auf Wiederholung drücken und das Leben nochmal von vorne machen. Deswegen stellt sich die Frage nach der Priorität. Wofür gibst du dein Leben aus? Wenn ich 20 Euro habe, wo sind meine zerrissenen 20 Euro? Hier. Wenn ich 20 Euro habe und ich weiß, ich bekomme kein Geld mehr in nächster Zeit, aber ich muss davon leben, dann werde ich mir 100-mal überlegen, wofür ich dieses Geld ausgebe. Und genau das Gleiche sagt Jesus, du hast nur ein Leben. Überlegst dir ganz genau, wofür du dein Leben ausgibst. Du hast nicht 100 verschiedene Möglichkeiten, du hast nur ein einziges Leben. Stell dir die wirklich wichtigen Fragen. Überlegst dir, was ist wichtig in deinem Leben, was willst du? Und Jesus fordert uns eben auf, für unsere Seele zu sorgen. Die höchste Priorität unserer Seele zu geben, denn sie ist unendlich und ewig wertvoll. Hast du dich um deine Seele gekümmert? Hast du ihr Priorität eingeräumt? Oder ist deine Seele verkümmert? Das ist die Frage. Und für unsere Seele können wir nur hier auf dieser Erdenzeit sorgen. Die gute Nachricht, die wir jetzt die Kinder auch in dieser Woche gehört haben und die wir auch heute weitergeben wollen, ist, Jesus hat eine Möglichkeit, dass du dich um deine Seele kümmern kannst. Gott weiß, dass wir eine ewige Seele haben, einen ewigen Wert haben und deswegen ist Gott auch bereit, einen ewigen Preis für uns Menschen zu bezahlen. Und der dritte Gedanke ist, der Mensch ist wertvoll, weil der höchste Preis für den Menschen bezahlt wurde. Was einem viel wert ist, kann man daran sehen, was jemand bereit ist, für etwas zu tun oder für etwas zu bezahlen. Und ich denke mal, ihr wisst alle, dass es beim Wert drei verschiedene Arten von Werten gibt. Es gibt einmal den emotionalen Wert. Wenn jemand emotional an etwas hängt, dann ist er bereit, alles zu tun. Dann gibt es den, man könnte sagen, den marktwirtschaftlichen Wert. Und dann gibt es noch den ideellen Wert. Und ich möchte noch einmal zurück auf unseren Vers kommen, den wir dort eingeblendet finden. Und dort sehen wir zum ersten Mal den emotionalen Wert, den Gott uns gegenüber aufbringt. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Gottes Emotionen uns gegenüber sind Liebe, sind Zuneigung, sind Anerkennung. Gott bringt einen emotionalen Wert uns gegenüber auf. Wir haben einen emotionalen Wert für Gott. In einer Erklärung heißt das, ein emotionaler Wert ist der Saldo oder die Differenz zwischen emotionalen Nutzen und emotionalen Kosten. Und dieser Saldo kann positiv oder auch negativ sein. Das heißt, manche Menschen haben in irgendetwas einen emotionalen Wert und sind bereit, Schulden dafür aufzunehmen, sind bereit, dafür Nachteile in Kauf zu nehmen, nur um diesen emotionalen Schatz zu bekommen. Genau das Gleiche tut Jesus auch. Er macht sich verwundbar. Er kommt auf diese Erde und er ist bereit, Schmerzen auf sich zu nehmen, was uns zeigt, dass wir einen emotionalen Wert für ihn haben, dass er uns Liebe entgegenbringt und dass wir wirklich einen hohen Stellenwert in seinem Denken haben. In diesem Vers, Johannes 3, Vers 16, sehen wir aber auch den, ich sag's mal, marktwirtschaftlichen Wert, obwohl das mit Marktwirtschaft hier nichts zu tun hat. Was ich damit meine ist, es gibt bei allem einen Wert und einen Gegenwert. Auf der einen Seite, sagt die Bibel, sind alle Menschen aller Zeiten mit ihrer Schuld und Sünde. Und jetzt ist die Frage der Bibel, welchen Gegenwert gibt es, der diesen Haufen Schulden und Sünden auslösen kann? Und das sehen wir eben auch in diesem Vers. Er gab seinen einen und einzigartigen Sohn. Jesus Christus ist der Gegenwert sozusagen zu allen Menschen aller Zeiten mit ihrer Schuld und Sünde. Und so ein Gegenwert muss gleich hoch oder höher sein. Und die Bibel sagt, wenn unsere Schuld noch so groß ist, ist die Gnade Gottes in Jesus Christus noch viel, 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 viel größer. Gott hat seinen Sohn gesandt, um uns frei zu kaufen. Und das ist der höchste Preis, der je bezahlt wurde, den man überhaupt zahlen kann für etwas. Wir sind freigekauft durch Jesus Christus. Und das ist etwas Wunderbares. Und wir sehen auch in diesem Vers den ideellen Wert. Damit jeder ewiges Leben hat. Also das ist jetzt nicht so, dass wir freigekauft wurden, gerettet wurden und jetzt weiß eigentlich keiner so recht, wie es weitergeht, sondern Gott hat eine Idee mit uns. Gott hat etwas mit uns vor. Manchmal ist es bei mir so, ich sehe Werkzeuge, ich kaufe sie und dann liegen sie zu Hause nur rum. Aber hier sehen wir, dass Gott uns freikauft und sagt, ich habe mit euch etwas vor. Ich möchte mit euch ewig zusammenleben. Ich möchte mit euch zusammen sein. Ich habe einen Plan für euch. Ich will euch ewiges Leben geben. Und das ist etwas Wunderbares, das wir hier sehen dürfen, dass Gott auch einen ideellen Wert mit uns hat. Ihr kennt vielleicht so Leute, die irgendwo an einem Metallschrott vorbeigehen, oder auch irgendwo im Wald sind und sehen ein Stück Holz. Und diese Leute nehmen das, kommen nach Hause und mit ein paar Handgriffen haben die etwas Wertvolles, etwas Wunderschönes daraus gemacht. Die haben eine Idee gehabt, was daraus werden kann. Und genauso ist Gott, er hat uns Menschen gesehen, er hat gleich eine Idee gehabt und hat gesagt, ich möchte mit den Menschen arbeiten, ich möchte sie verändern und ich möchte, dass sie ewiges Leben haben. Ich möchte mit ihnen zusammen sein, damit sie da sind, wo ich bin. Er hat etwas Wunderbares und Wertvolles geschaffen. Ich möchte abschließen mit dem Bild von diesem Jungen. Das ist Om Prakash Yadav, ein damals 10-Jähriger. Ihr seht die Wunden in seinem Gesicht, verbrannt, ziemlich stark verbrannt. Dieser Junge ging, ich weiß nicht, ob er nach Hause ging, war irgendwo unterwegs. Und dann sieht er plötzlich einen brennenden Bus. Und in diesem Bus ist aber kein Busfahrer, der ist nicht da. Und er sieht aber, in dem Bus sind 8 seiner Schulkameraden. Und was macht er? Er reißt die Tür auf und unter vollem Einsatz, auch vollem Einsatz seines Lebens, holt er eben diese 8 Schüler, Klassenkameraden aus dem Bus heraus, rettet sie. Und er musste anschließend 2 Monate im Krankenhaus bleiben, schwere Verbrennungen und so weiter. Die hat er alle in Kauf genommen. Er wurde später auch ausgezeichnet für seine Heldentat. Auch wenn er nicht gestorben ist für die Leute, so hat er dennoch sein Leben riskiert, um Menschen zu retten. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was die Geretteten von seinen Wunden halten. Ich glaube, für die Geretteten sind seine Wunden die schönsten Wunden, oder? Und ich glaube auch, dass für die Geretteten seine Wunden eine Erinnerung sind. Weil er sein bereit war, alles zu riskieren, darf ich leben. Weil er bereit war, uns diesen Wert entgegenzubringen, sein Leben erstmal zurückgesteckt hat, dürfen wir leben. Und genau das Gleiche sehen wir auch bei Jesus Christus. Er zeigt uns seine Wunden, seine Nägelmale und wir als Christen, wir als Gläubige sagen für uns, das sind die schönsten Wunden, die es gibt. Und weil er verwundet wurde, weil er sein Leben gegeben hat, dürfen wir leben, dürfen wir frei ausgehen. Jesus zeigt uns noch heute seine Wunden, die uns klar machen, jeder Mensch ist unendlich wertvoll. Seine Wunden zeigen uns, dass er seinen vollen Einsatz gegeben hat. Und seine Wunden zeigen uns auch, dass er den höchsten Preis für uns alle bezahlt hat. Amen.